FM 4. Das FM 4 Jugendzimmer.
Ja, herzlichen schönen Abend, sagt Klaus Pirschner im Jugendzimmer. Heute geht es im Jugendzimmer um den Traum von vielen Teenagern, nämlich auf Basketballplätzen. Genauer gesagt in Sportkäfigen und eigentlich in Sportkäfigen in vielen Ländern der Erde. Dort wollen viele als Basketballer groß rauskommen, Stars werden. Und ein wichtiger Schritt dazu, suggeriert die Werbung, ist der richtige Sneaker, der richtige Turnschuh, einer der richtig teuren Marken. Und einer, der für diesen Traum eine Zeit lang viel gegeben hat, um ihn wahr werden zu lassen, ist heute bei mir zu Gast im Studio. Hallo Chris.
Hallo.
Servus. Servus. Du hast in wo gespielt? In Wien.
In Wien, ja.
In Margareten. Das ist ein Sportkäfig. Für jene, die es nicht kennen, nicht wissen, was ein Sportkäfig ist, wie schaut das aus?
Also dort im 12. ist das ein Käfig mit zwei Körben und daneben ist ein Volleyballplatz. Das heißt, zum Entspannen Volleyball spielen und zum Trainieren Basketball.
Mitten am Gürtel, stark befahrene Straße, links und rechts.
Genau, ja. Sehr gut für die Lungen.
Wann bist du da dazugekommen? Wann hat es für dich Basketball einfach, war das was, was dich fasziniert hat, was du angefangen hast?
Ich würde sagen, mit 12 oder so bin ich dann zum Basketball gekommen.
Mhm. Und du bist auch in der Doku Sneaker Stories zu sehen, die nächste Woche in Wien im Kino startet. Und die Regisseurin davon, das ist die Katharina Weingartner. Hallo, die ist auch
Hallo.
Bei uns zu Gast.
Guten Abend.
Du
Danke
hast
für die Einladung.
Sehr gerne, denn du hast in Österreich, in den USA und in Afrika auf Basketballplätzen gedreht. Mhm. Und kurz, was war die Idee, diesen Film zu machen? Warum auf drei Kontinenten auf Basketballplätzen drehen?
Ja, das ist jetzt schon 4 Jahre her, dass ich an dem Film angefangen habe zu arbeiten. Ich kann mich wirklich nicht mehr genau erinnern, warum ich auf diese Idee gekommen bin. Aber eine war zum Beispiel in Wien, wenn wir jetzt schon über Wien reden, dass ich halt auf diesen Käfig gestoßen bin und in dem einen Sommer, wo ich viel dort war und auch dem Chris viel und seinen Freunden viel zugeschaut habe, war ich einfach total fasziniert von dieser Energie. Das war so ein ganz abgeschlossener Raum, wo unglaubliche Energie produziert wurde und als Zuschauer am Käfig außen hängen, weil als Frau durfte man ja nicht hinein,
Klischee.
Bin ich da auf eine Energie gestoßen, die ich halt aus New York sehr gut gekannt habe. Ich habe lange in New York gelebt und bin dort auch immer an den Käfigen hängen geblieben sozusagen. Und mich hat diese Energie angezogen zuerst mal und dann ging es 4 Jahre so dahin. Und
was war für dich das Erste, was sich da angezogen hat, Chris?
Die Körbe, würde ich sagen.
Und da was reinzuschießen.
Nein. Ja, genau.
Naja, das Niveau dort war ziemlich hoch, wo ich da das erste Mal vorbeigegangen bin. Ja, und ich habe mich mit den Leuten mit der Zeit gut verstanden und deshalb bin ich immer öfters und öfters hingegangen.
Also eigentlich schon wirklich Spaß, Leute dort, gutes Niveau, spielen.
Genau, ja.
Und was war da dein Ziel irgendwann einmal? Hat es dann auch ein Ziel gegeben, ein Hauptziel, dorthin zu gehen?
Klar, als Jugendlicher hat gleich jeder Basketballspieler mal den Traum, in der NBA zu spielen. Mal irgendwie
ist
nach Amerika.
Für die es nicht wissen, die National Basketball Association in den USA.
Genau, die beste Liga weltweit.
Mhm.
Und da gibt man halt so viel wie möglich, dass man da hinkommt.
Mhm. Und du hast dafür ja auch eine Zeit lang die Schule geschmissen, hast aber jetzt da wieder hast du gesagt, nein, die hole ich mal nach, weil du bist gerade von der Abendschule gekommen, hast gerade eine Schularbeit über Grillparzer geschrieben, oder was?
Ja, genau.
Was war das Thema?
Das Kloster von Sendomir, oder bei Sendomir, eine Interpretation, war ganz schön heavy, weil ich habe mich eher auf die Sendung da jetzt vorbereitet, als auf das Thema, habe das Buch schnell gelesen und ja. Wieder mal ist Basketball schuld, dass ich schlecht für die Schule vorbereitet bin.
Ein weiter Bogen vom Basketballplatz zum Kloster von Sendomir, darüber werden wir reden, wie der Bogen war dazwischen. Ihr habt auch Musik mitgebracht, Katharina, du vom Film, den Soundtrack, Tracks davon und Chris, du hast auch Songs mitgebracht, die du damals gehört hast, wie du deine intensive Basketballphase gehabt hast, aber glaube ich auch einen Song, was dir jetzt gefällt. Sehr was gut. Hören wir denn als erstes jetzt einmal?
Hätte ich mir das aufgeschrieben, wüsste ich es jetzt.
Du, dann schau kurz nach.
KRS-One, genau.
Step into a world where there's no one. gossip!
But the very best
geht es im Jugendzimmer um Sneaker-Stories, um Geschichten rund um Sportschuhe, ganz spezielle Basketballschuhe sind eigentlich gemeint. Und genauso heißt auch der Film von der Katharina Weingartner, die zu Gast ist im Studio. Sneaker-Stories hat den Publikumspreis bei der Diagonale 2008 gewonnen und geht nächste Woche in Wien in die Kinos. Und dabei ist auch einer der Basketballspieler, der Chris, der ist auch bei mir im Studio. Und gedreht hast du in Wien, New York und in Ghana. Mhm. Hören wir nur mal kurz atmosphärisch rein, wie es in dem Film so klingt. Zuerst hören wir in Wien den Adrian, dann gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Basketballspielern in New York und dann der Assis in Ghana.
Ganz selten sind Spieler aus Österreich. Die meisten sind von überall. Jugo, Rumänien, Hauptsache von Ausland. Die Österreicher spielen im Verein, die trauen sich nicht hierher. Und wenn ich jetzt dort leben würde, würde ich sicher schon weit sein. Aber naja, im Inneren bin ich mir sicher, dass ich nie Amerika erreichen werde. Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, wenn ich 21 werde, kann ich schon meinen Traum vergessen.
$200-$300 for a pair of bullshits. And yeah, if y'all don't understand that, y'all never understand that. Keep supporting them niggas. Keep giving them niggas bread. Right
here, but right Nike like has never put a gun to nobody's head. Black.
Nike.
Listen.
Marketing can be so convincing. It can be a gun to get
exactly.
Head, because but marketing that's your and TV.
The sneakers over here cause like someone's paying a man cause. We wanted to buy good sneakers, so we just had to kill ourselves to buy.
Die Sneakers in Ghana kosten einen Monatslohn, haben wir gehört, und in New York gibt es Streitereien unter den Basketballspielern, warum man Firmen wie Nike $300 in den Rachen werfen soll. Und in Wien hat man den Adrian gehört, der gemeint hat, na, da trauen sich, da gibt es gar keine Schwabus, also Österreicher sozusagen im Jargon, die da auf dem Platz spielen. Du hast am gleichen Platz gespielt, Chris, wie der Adrian mehrere Jahre. Am Gürtel in Wien, stark befahrene Straße, einen Sportkäfig, wie man ihn kennt. Und auch du hast gesagt, eigentlich gehört der Beograd Place genannt und nicht Freedom Space. Warum?
Ja, weil die meisten Spieler halt Ex-Jugoslawen sind. Natürlich kommen Österreicher hin und spielen, aber die fühlen sich halt nicht wohl in der Gemeinschaft.
Ja.
Ist irgendwie logisch. Ist mir genauso gegangen, wo ich das erste Mal dorthin gegangen bin. Kenn keinen.
Ja.
Hätte ich die Sprache nicht verstanden, wäre ich wahrscheinlich eingeschüchtert gewesen, weil.
Du meinst Serbisch und.
Serbisch oder Türkisch ist wurscht, wenn ich die Sprache nicht verstehe, zum Beispiel. Sprechen manche Ausländer ziemlich laut. Und das schüchtert ja schon allein ein.
Ja. Oder?
Ist mir letztens in der Straße mal aufgefallen, ein Schwarzer telefoniert und schreit richtig laut. Und
ja. Wenn
man das nicht gewöhnt ist, denkt man sich, oi, was ist denn da jetzt los? Da gehe ich lieber. Und deshalb sind halt ziemlich wenig Österreicher bei den meisten Körben.
Und warum sind dann so wenige Jugendliche mit Migrationshintergrund zum Beispiel in den Basketballvereinen? Weil du hättest ja auch dorthin gehen können.
Ich war ja auch im Verein.
Mhm.
Ehrlich gesagt, das Niveau ist ziemlich hoch, weil die Kinder schon klein auf wirklich in Vereinen spielen und wirklich das Können dann haben. Ist ein Unterschied, ob dir ein Trainer was beibringt oder ob du selbst jetzt durch Zuschauen dir irgendwas beibringst. Das ist halt ein Klassenunterschied. Und zweitens, Basketball hat nicht gleich was mit Streetball zu tun. Streetball ist 3 gegen 3, mehr auf Show, Spaß haben, Revier markieren, könnte man sagen.
Ja.
Und beim Basketball ist es echt strikt. Der Trainer ist dominant, der hat das Sagen.
Mhm.
Wenn du nicht zuhörst, dann geh bitte gleich. Verlass den Saal, verlass die Tonsaal.
Und eben am Platz bei dir, da geht es auch um Show. Und du bist dann aber ein ziemlich guter Spieler geworden, hat man da auch sieht man in der Doku dann. Wie war es für dich, dann dort einzusteigen?
Ziemlich leicht, da ich ja die meisten Spieler dominiert habe. Das heißt, es ist so, wenn du zum Beispiel über einen Gegenspieler einen Dank machst,
dann
schüchtert das ein.
Ja.
Es ist zwar nur ein Punkt, aber für den ist es, als ob du 3 oder 6 Punkte gemacht hast, weil du hast ihn halt dominiert. Er ist unter dir. Und so verdient man sich den Respekt quasi.
Also du warst dort bald mal einer der oberen Ligaspieler sozusagen. Wie war dein Alltag vor 2-3 Jahren? Du hast irrsinnig viel gespielt.
Genau, ja.
Wie viel Zeit hast du da dort verbracht?
Sagen wir mal, mit 16, da war ich ja richtig fanat in Basketball. Mhm. Da habe ich gleich jeden Tag 5 bis 10 Stunden nur gespielt. Da haben wir unsere eigene Gang quasi gehabt. Die haben alle Basketball gespielt. Und über die Sommerferien, okay, was machst du auf? Stehst irgendwann auf. Und isst was, gehst zum Basketballplatz. Spielst bis 10 Uhr in der Nacht und gehst dann wieder heimschlafen. Das war der Alltag halt.
Und Sneakers, hast du wie viele gehabt?
Einige. Weiß ich jetzt
auch nicht. Ich meine so gleichzeitig.
Ah, gleichzeitig. Eher weniger. Also wenn du da Vereinsspieler nimmst, da habe ich früher mal lustig gemacht über die Leute. Die kommen so mit der riesigen Tasche an und zeigen einem ein paar. Die ziehe ich am Montag an, die am Dienstag, die am Mittwoch. Die habe ich von meinem Opa bekommen. Also die haben echt 3 Paar Schuhe mit.
Mindestens,
ja. Schon. Mhm. Ja. Weil man weiß ja nie, wie man sich fühlt, könnte man sagen. Das ist beim Streetball anders.
Ich glaube, für dich war das mit den Sneakers auch nicht so wichtig, wie der
Basketball,
wie
das Spiel. Das sieht man dann eben.
Du bist eher so der Sportler-Typ, oder?
Genau, ja.
Nicht so sehr der Poser.
Stimmt, ja. Mhm.
Aber also, für andere eben war das schon sehr wichtig, ist das sehr wichtig, die Sneakers, die ein paar hundert Euro teilweise kosten. Was hat, gerade wenn es dir nicht so wichtig war, ist es dir vielleicht bei den anderen umso mehr aufgefallen, was war ihnen so wichtig daran, jetzt den teuren Markenschutz zu haben?
Was ist den Leuten an einem Porsche wichtig oder an einem winzig kleinen modernsten Handy? Ich glaube, das Image. Ich kann mir was leisten und ich bin so gut, dass ich mir die Schuhe leisten kann, weil mit denen spiele ich dann noch besser.
Und dieses noch besser spielen, dieses in diese Liga in Amerika kommen zu wollen, war auch dann bei dir mal so, dass du gesagt hast, ach, ich verzichte auf die Schule und kümmere mich nur mal um das.
Genau, ja.
Das ist auch beim Adrian in der Doku so, der Protagonist ist. Haben das viele gemacht? Haben viele die Schule geschmissen wegen Basketball?
Könnte man sagen, ja. Einige.
Katharina, du hast in New York auch gedreht und in Ghana. Ist das jetzt nur was in Wien oder ist das überall? Hast du das überall beobachtet, dass Kids die Schule schmeißen?
Es ist ganz unterschiedlich. Es ist eigentlich total interessant. Ich wollte noch was dazu sagen, der Chris war der war so cool, der ist so über den Sneakers gestanden, dass er bei den Dreharbeiten oft sogar im Sommer war das, in Bermuda-Shorts und in Schlappen, in so Flipflops erschienen ist.
Ja.
Das habe ich sonst übrigens nur in Ghana gesehen, dass die Jungs so cool waren, dass sie in Flipflops gekommen
deshalb
sind.
Deshalb bin ich auch dorthin.
Ach, das war, da habe ich schon gewusst, der ist mein Mann. Der Chris hat das immer eher so ein bisschen lockerer gesehen, aber andere weniger. Mhm. Und mit der Schule, ja, also der Adrian war eigentlich, der ist aus Temeswar, aus Rumänien gekommen und war im Gymnasium und hätte das eigentlich, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt und hat es dann in der 6. glaube ich, geschmissen und ist dann in so eine Textilschule gegangen, die hat aber auch nicht fertig gemacht. Also der hat schon einfach das für diese, er hat gesagt, er braucht diese Stunden am Tag, weil er nur jetzt 2 Jahre hat. Und da muss er es schaffen. Und sonst ist es zu spät. Und er kann jetzt nicht Gymnasium machen, weil es geht sich nicht aus. Mhm. Ja? Mit 18 ist es zu spät. Mhm. Das war seine Kalkulation. Und in New York ist es halt so, dass es von vornherein diese Schuloption eigentlich überhaupt nicht gibt. Also da ist einfach nach 12, 13 nicht viel mit Schule. In diesen Projects, wo die Arbeitslosenrate 85% ist, wo junge Männer sowieso keine Arbeit kriegen, da ist quasi Basketballer zu werden, die einzige Joboption. Das heißt, für die ist eigentlich dieses 8, 10, 14 Stunden Trainieren schon sowas wie die Ausbildung. Nur, dass halt dann die reale Möglichkeit wirklich jetzt zur NBA oder so zu kommen, auch ja nicht höher ist in Wahrheit als für die Leute am Margaretengürtel, prozentuell gesehen. Ja.
Also extrem niedrig. Also ja, es ist fast zero, aussichtslos in Wahrheit. Ja.
Und Schule. Also so wie, man, wie bei uns, diese Zugänglichkeit, dass man ja eh gehen kann und nichts zahlen muss und wenn man sich ein bisschen anstrengt, das schaffen kann, jetzt einmal ganz rosarot formuliert, was ja für ganz viele migrantische Kids eigentlich eh auch in Wien überhaupt nicht stimmt. Aber jetzt im Gegensatz zu New York doch gibt es diese Möglichkeit oder ist zumindest auch in den Köpfen der Menschen präsent. Dort wirst du entweder Rapper oder Sportler, wenn du schwarz bist und zum Beispiel in Red Hook, wo wir gedreht haben, aufwächst. Und in Ghana ist es wieder ganz anders, total interessanterweise. Gibt es dort, weil Ghana war das erste Land, das sich quasi aus der Kolonialherrschaft befreit hat 1956, also sehr früh. Und da gab es sofort eine allgemeine Schulpflicht, ein sozialistisches Land, das hat also viel Wert drauf gelegt. Und da gab es ein sehr strenges britisches Schulsystem und das ist bis heute so. Also die Leute am Basketballplatz sind unglaublich gebildete Menschen, die sprechen alle 4, 5 Sprachen und so. Und die gehen bis 18 in die Schule, das ist überhaupt keine Frage dort. Gibt es ja auch keine Jobs, aber die Schule ist gratis. Und ja, da geht man hin. Also es ist eigentlich sehr unterschiedlich gewesen in allen.
Wir reden jetzt gleich weiter darüber, wie, sagen wir mal, die Geburtsstunde eigentlich dieses Image von Basketballspieler, vom Star, ein Star zu werden, wie das in den USA eigentlich begonnen hat. Darüber kannst du uns nach der nächsten Platte mehr erzählen. Wenn ihr anrufen wollt und mitreden wollt über Sneakers als eure Fetischobjekte, dann ruft uns an unter 0800 226 996. Wir wollen eigentlich auch in Wahrheit darüber reden, wie die Aufstiegsmöglichkeiten in Sportkäfigen sind. In Wien, da reden wir gleich wieder drüber, aber auch in New York und in Ghana. Und inwieweit hier Illusionen kreiert werden und wie sehr diese Illusionen von einem realistischeren Karriereweg oder einem realistischeren Weg zu Bildung und Arbeit abhalten. 0800 226 996 ruft uns an oder wenn ihr auch einfach nur Fragen habt an die Katharina Weingartner, Regisseurin vom Film Sneaker Stories und an den Chris, der auch darin vorkommt. Und wir spielen jetzt wieder mal Musik, den ersten Track aus der Doku Sneaker Stories. Was hast du da mitgebracht, Katharina?
Ja, das ist ein Song, den sich da Adrian eigentlich ausgesucht hat. Das war ein großer Hit, ein sehr guter Hip-Hop-Song aus Rumänien. Bug Mafia heißt die Band.
E timpul ca adulții să își iasă din minți. Să cumpere mașini, haine și bijuterii, telefoane vibratoare și ecrane LCD. Suntem normali, avem doar nevoi speciale, acoperite de sume proporționale, mai mult sau mai puțin legale, fără mișto. Vreau 1000, 1 milion, o tonă de euro. Planul e făcut, sunt gata să-l execut. N-o să cerșesc, nu mă umilesc, nu-i împrumut. Fără rezidență la penitenciar, fără să mă stilizez un gabor cu creta pe trotuar. Sunt acționar la 10 străzile, îmi apăr și mi-ajut aproapele. Profit de moment și când va cu alai, o să mă duc să servesc un Mai Tai în Hawaii.
Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promit să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc și în ultima clipă să simt că trăiesc.
Poți să ajungi la Bărăcean ca de deștept ce ești și te trezești când ai realizat nimic să îmbătrânești. Te-ai gândit toată viața cum să faci să fie bine asta când toată bucuria a trecut pe lângă tine. Îmi place ei să nebunesc când văd o târfă beată în dres, clasa business dornică de sex să nebunesc. Iubesc să fumez un cui ca să mă ducă fix la dracu să-i dau și lui. Și muzica să cânte și bani să ai, și ai grijă să-i cheltui până ajungi în rai. Da, ai grijă să-i cheltui până ajungi în rai, că poate Dumnezeu e fiscul și tu trebuie să-i dai. Tu dormi, dormi, nu dormi. Dacă știi, frate, să furi, fură tu cum știi. Dacă poți, frate, să bei, atunci bea tu pentru tot. Dacă ai omorât un om, scapă tu cum poți.
Că viața e ca un castel.
Pe unde se
adună brigăzi. Pe unde unii stau drept, la fel ca perile în lăzi. Pe acolo vin ușor mergând către viitor, fără teama că vine o zi când mor. Deci, dacă zici că și tu simți la fel, sigur prețuiești faptul că ești liber. Că cineva ți-a zis cândva că momentul în viața asta ți-l mai faci cu mâna ta. E chiar așa, ba chiar mai bine ți-l poți cumpăra dacă ai de retras o sumă care închide banca. Dar dincolo de asta, aici e vorba de onoare, de coloane vertebrale, nu de parale. Așa că ce e cel mai important sau mai presus? Să-mi trăiesc viața și să ies cu capul sus. Că știu că pot să plec când vreau eu, dar am să plec, cum se zice, când vrea Dumnezeu. Acum cântă.
Că viața e ca un castel.
Zu Gast bei mir im Jugendzimmer heute Katharina Weingartner, deren Doku Sneaker Stories nächste Woche in Österreich ins Kino kommt, und auch der Chris, der ein Basketballer ist, der da drin mitwirkt, von Wien. Und Katharina, dir, das ist eine Doku, wo du es geschafft hast, ohne Kommentar die Leute zu porträtieren. Dadurch gibt es einige Hintergründe, die dadurch ersichtlich werden, aber manche, die man gerade auch jetzt viel besser erzählen kann. Was ist denn die Sneaker-Story? Wie ist die eigentlich entstanden? Wie wurde die kreiert in den USA? Um was geht es da?
Also so dieser Markenhype oder diese, ja, Nike ist ja echt ist eine unglaubliche, ein Kult-Fetisch-Objekt geworden, dieser Schuh. Und am Anfang meiner Recherche habe ich mir nochmal einen alten, also einen Hip-Hop-Klassiker angeschaut, Wild Style. Das ist ein Film aus 1982, ein ganz ein wichtiger Hip-Hop-Film. Und das hat mich selber total erstaunt. Auf diesen Schuhen und auf den ganzen Trainingsanzug und überall, alles was die anhaben, gibt es keine Logos. Von 1982 oder 84, weiß ich jetzt gar nicht. Und da hat sich vor allem durch die Aktivitäten der Firma Nike dann im Zuge der 80er Jahre ist nicht viel geändert. Nike hat die Produktion verlagert, also outgesourced nach Südostasien, und konnte dadurch viel billiger produzieren, und die hatten einfach ein sehr großes Budget dann für das Marketing, so ganz einfach jetzt erzählt. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was man, wenn man über Sweatshops und diese ganzen Geschichten redet, sehr wenig mitbekommt eigentlich, dass diese umfassenden Marketingkampagnen, die wir ja jetzt von allem total gewöhnt sind, ja. Also dieser übergroße Michael Jordan oder diese unglaublichen Ikonen, die da so um uns herum schwirren, viele davon sind Schwarze, die konnten nur kreiert werden, weil die Produktion, weil der Schuh, weil das der Gegenstand selber so billig geworden ist. Das war nicht mehr das Wichtige. Das Wichtige, dann Phil Knight, der Präsident von Nike, hat selber mal gesagt, irgendwann einmal habe ich realisiert, dass es ja gar nicht um den Schuh geht. Ich verkaufe hier ein Image. Und ab da war die Produktion ist vielleicht 10% von dem Schuh, und dann kommt Michael Jordans Sponsoring-Vertrag, der macht, keine Ahnung, 35%, jetzt Pi mal Daumen aus, und der Rest ist dieser ganze Marketing, diese unglaubliche Maschine, die da läuft. Und das ist so ungefähr Mitte der 80er Jahre passiert. In der Zeit wurden auch die letzten Jobs aus den Inner Cities in Amerika abgezogen. Das waren unter anderem Schuhjobs, also Schuhherstellungs-, so Industriejobs, Blue-Collar-Jobs nennt man die in Amerika. Und das waren vor allem Afroamerikaner, die ihre Jobs verloren haben.
Schuhe produziert haben.
Hergestellt. Also es waren einfach
in der Fabrik.
Fabriksarbeit. Mhm. Also nicht nur Schuhe, auch Textilien, alles Mögliche. Ja. Das war jetzt nicht gerade so in New York, war jetzt keine Autoindustrie, aber doch einiges.
Aber das hat mit die Arbeitslosenrate nach oben
ziehen lassen. Ja, das hat sie überhaupt verursacht. Es gab ja damals in den 70ern noch eine schwarze Mittelklasse oder eine Arbeiterklasse. Es gab ja eine soziale Stabilität zu der Zeit. Es ist ja nicht so, alle glauben immer, ja, die Drogen haben das kaputt gemacht und Gangster und Hip-Hop und so weiter.
Die waren dann die Folge.
Drogen,
aber dann so wurde Basketball für viele auch eine Möglichkeit, um sie wieder aus der Drogenszene auch zu holen. Und dann geht die Geschichte weiter mit Marketing.
Ja, nein, ich würde es fast anders formulieren. Ich würde sagen, Marketing hat diese Armut ja gebraucht. Michael Jordan ist ja erst in dem Moment interessant, wo er aus dem Ghetto also quasi der typische amerikanische Tellerwäscher, ja, aus dem Ghetto heraufsteigt und sowas Übermenschliches wird. Er hat es geschafft. Ja. Er hat so fest gearbeitet, er hat es geschafft. Der Urtraum des Kapitalismus, Michael Jordan. Ja. Ein Schwarzer noch dazu, bitte. Er sitzt nicht im Knast, er ist unser Hero. Und das ist etwas, was weltweit funktioniert hat. Das war die erste schwarze Ikone. Die hat wirklich auch Amerika und dieses ganze Image von wir können es schaffen, in die Welt hinaus katapultiert. Das war auch der Anfang von Globalisierung. Das war ein Image, das überall funktioniert hat. Sogar in Tibet wurde Michael Jordan angehimmelt. Mhm. Auch weil er nicht weiß war. Ja? Also er hat etwas repräsentiert, was Amerika so groß und stark macht. Zugleich musste aber ein Ghetto existieren. Ja? Also diese Arbeitslosigkeit, die Armut, diese übergroße Freizeit, die diese jungen Männer dort gehabt haben, die sind ja da herumgelungert. Was sollen sie tun? Ja? Und dann spielen sie Basketball. Also diese Verknüpfung von der Kriminalität, der Arbeitslosigkeit, diesem Rumlungen, dieser Lässigkeit, ja, alles diese Images, die schwarzen jungen Männern vor allem zugeordnet wurden, Frauen am Anfang weniger, das hat quasi erst diese Übergröße von Michael Jordan ermöglicht. Und das hat Nike ganz bewusst stilisiert. Und zwar, also das ist jetzt meine Theorie, war das etwas, was sie vom Hip-Hop gelernt haben. Die Firma Nike hat sich das im Hip-Hop angeschaut und hat es kopiert. Mhm. Die haben ja nicht umsonst Spike Lee auch als Regisseur angeworben für einige Spots mit Michael Jordan. Und diese Spots sind um die Welt gegangen und sind unter anderem eben auch in Ghana angekommen. Und
aber auch in Wien, was waren eigentlich so die ersten Spots? Kannst du dich noch erinnern, inwieweit dich Spots reingezogen haben, da mehr zu machen? Chris?
Puh, Spots? Jein. Chicago Bulls auf jeden Fall. Da gab es, glaube ich, früher bei einem TV-Sender so eine Sendung, NBA, ich weiß nicht genau, und da hat es halt die besten Szenen in der NBA gegeben, die Top Ten. Mhm. Und da war halt öfters Michael Jordan auf Nummer 1. Mhm. Und das imponiert halt einem. Und dann kommt man halt rein, man beschäftigt sich damit. Man sucht und jedes Mal, wenn man Michael Jordan irgendwo sieht oder findet, boah, ja, geil, will ich haben. Weil er hat es, wie sie es schon gesagt hat, geschafft. Mhm. Und wenn er in den Schuhen spielt, also super spielt, dann könnte ich ja vielleicht auch super in den Schuhen spielen. Das denken sich halt die meisten, oder? Das habe ich mir damals gedacht. Und deshalb haben wir auch Jordans zugelegt und ich weiß nicht was. Nike Jogginghose, weil Sponsor Jordan. Und so funktioniert das, glaube ich, wirklich, ja.
Und du hattest das Gefühl, höher zu springen dann. Da viele haben mir erzählt, dass sie das Gefühl haben, doch das ein bisschen so dieses Fliegen vom Michael quasi sie dann so irgendwie inspiriert. Also, und dann gab es auch diesen Schock, da war das ja überhaupt so ganz, quasi in der Schock, der Schuh, wo die Feder außen ist.
Mhm, ja, ja.
Also das ist ja auch von Nike immer extrem so verkauft worden. Du bist dann auch so ein großer, schwarzer, starker Mann und bist plötzlich irgendwie. Und dann Michael Jordan hat ja, das kommt ja, ich meine, es ist ja nicht nur, was Nike da vermarktet hat, ist ja auch was unglaublich Schönes und was Faszinierendes. Michael Jordan ist unglaublich schön zum Korb geflogen. Ja. Das ist schon auch, das ist nicht nur ein Hot Air.
Na, das war auch Style, das ist auch Ästhetik und Disziplin und ein richtiger Kampf aufzusteigen, nicht wahr? Ja. Ich würde sagen, wie die Situation in New York heute ist und wie du dann doch eigentlich vom Basketball wieder weggekommen bist, Chris, darüber unterhalten wir uns nach der nächsten Platte. Jetzt noch einmal an euch den Aufruf, also wir schauen uns da irgendwie an, inwieweit Sneakers ein Fetisch sind, kann man auch in deiner Doku gut sehen, aber eine Frage an die Hörer hast du auch, Katharina?
Ja, im Film hatten wir mal so ein Segment, das hieß eben Turnschuhgeschichten, also Sneaker Stories, und da haben wir Leute nach ihren ganz eigenen privaten Geschichten mit ihrem Schuh gefragt. Und wir haben das auch aufgenommen in Ghana, in New York und in Wien, dass einfach Leute da gesessen sind, ihren Schuh in der Hand gehabt haben und uns erzählt haben, Lustiges, Spannendes, Tragisches, ganz egal, sie und ihr Schuh. Es ist leider dann in der Endfassung wieder rausgeflogen. Aber ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich nett, wenn Hörerinnen und Hörer anrufen und ihre kleine Turnschuhgeschichte hier zum Besten geben.
0800-226-996 ist die Sneaker-Fetisch-Hotline für heute. Wir spielen jetzt wieder mal Musik. Chris, du hast jetzt wieder was.
Genau. Jeder Basketballer wünscht sich das. Aber ich von Skilo.
Hey, this is Radio Station WSKE. We're taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true.
Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was like 6'9" so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat, her boyfriend's tall and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never poop at all. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black, while the jocks get the fly girls, and me I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble. Got hit with a bottle, but sit in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick, quick, got sick to my stomach. Overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked out, she said I wasn't that type. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl with a good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I had a brand new car, so far I got this hatchback. And everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an 8-track and a spare tire in the backseat, but that's flat. And you wanna know what's really whack? See, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood rat, chicken, old type, or Pluto. Figaro, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know, I take the 110 into the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in the concrete jungles and these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6-4 baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6-4 baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Hey, I wish I had my way, cause every day would be a Friday, and you can even speed on the highway. I would play ghetto games, name my kids ghetto names. Little Mookie, Big Al, or Rain. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see I go simple, I go easy, I go Greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller.
Ja, Sneaker Stories, das ist der Film, um den es heute geht. Brandmale der Markengesellschaft um Basketballer und ihre Träume auf den Sportplätzen, auf den Straßen geht. Einer davon ist Chris oder zumindest gewesen für ein paar Jahre. Chris, warum war die Nummer damals so wichtig?
Ja, ich glaube, das sagt der Text. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen größer, dann wäre ich ein Basketballer, ein richtiger. Das sagt schon alles, oder?
Also mit 1,82 bist du dann sozusagen Nicht der Größte. wie groß sollte man sein? Eher 1,90 oder was braucht es? Oder gibt es auch kleine?
Es gibt sicher Stars. Auch kleine Stars, ja, ja. Nur 1,90 wäre ideal. Also unter 1,90 ist schon
wie groß ist
eine
Alan
Position. Er ist auch so 1,85, 82.
Ja, das ist
klein. Klein, ja.
So.
Es ist halt nur eine Position dann am Feld möglich und das wäre der Point Guard. Das ist der Ballführer, so könnte man sagen.
Mhm.
Und
aber auch irgendwie der Spielmacher, der
genau, ja,
Agente
der,
quasi. Wie ist es
der Kopf, könnte man sagen.
Ja, the brain.
Aber so mit 2 Metern kannst du 3 Positionen, vielleicht sogar 4 einnehmen.
Mhm.
Und das ist schon ein Unterschied.
Auf alle Fälle. Der Rudi hat uns jetzt angerufen. Hallo Rudi.
Ja, hallo.
Hallo.
Zu dieser Geschichte der Marketingstrategie von Nike.
Ja.
Ich finde das unglaublich zynisch, diese Marketingstrategie. Also erst zu sagen, das soziale Elend zu schaffen, von dem man dann profitiert und dann die Millionen zu scheffeln, indem man eben auf das Image dann setzt. Ich meine, kommt das in dem Film auch rüber, dass da eigentlich ein unglaublicher Zynismus dahinter steckt, dass den jungen Leuten bewusst wird, wenn es solche Firmenstrategien nicht gäbe, wäre vielleicht, gäbe es gar nicht sozusagen dieses Elend, wo dann einige wenige vielleicht dann die Chance kriegen, es zu schaffen, sondern es könnte dann vielleicht allen irgendwie besser gehen. Kommt das eigentlich bei der Geschichte rüber? Also zumindest habe ich das so verstanden, dass das eine bewusst zynische Strategie war. Ne?
Katharina, ja. Die Message kommt in der Doku schon rüber, meiner Meinung nach. Es war ja auch eine deiner Hauptaussagen.
Mhm. Also es gibt jetzt dann einen Ausschnitt von einem Gespräch, das wir dort aufgenommen haben, dass ich in keinster Weise dort irgendwie anmoderiert habe oder so. Ich war selbst ganz erstaunt, wie politisiert die Leute dort sind und wie ihnen völlig klar ist, was da mit ihnen passiert.
Mhm.
Die sagen so Sachen wie, they're eating off of our struggle. Also die ernähren sich von unserem Kampf.
Mhm.
Die zeigen unsere Armut und quasi weiden sich daran, so irgendwie. Ja.
Mhm.
Ich war selbst völlig baff. Ich bin da hinter der Kamera gestanden, überhaupt nicht glauben können, was die diskutieren. Und wie sehr sie doch schauen, was hier passiert ist.
Mhm.
Ich meine,
ja, warum sagt dann keiner mehr, das spiele ich nicht mit?
Ja, genau, in der Diskussion sagen sie auch...
Vielleicht hören wir uns das kurz an. Rudi, bleib einfach dran. Wir hören diese 2-Minuten-Sequenz rein und diskutieren gleich weiter.
Carl, Darren und die anderen vom Basketballteam Paradise diskutieren an diesem Abend, wie so oft, über Nike.
Why would you have an attitude with Nike?
All they did, hold on, all they did was hustle them out. Listen,
personally against them.
All right, all they did was do what they had to do. They made up a product and they hustled it.
Yeah.
Was hast du gegen Nike? Nike hat nur getan, was sie tun müssen. Sie haben ein Produkt entwickelt und es vermarktet. Wenn Schwarze die Schuhe kaufen, sind sie selbst schuld.
They didn't put a gun out on nobody to...
Sie zwingen niemanden mit einer Waffe dazu. Das Problem liegt bei uns. Wir unterstützen Leute, denen wir egal sind.
Wir kämpfen alle. Niemand hier hat Geld. Und warum? Weil wir $300 für ihre beschissenen Schuhe ausgeben.
Darren ist sauer, weil Nike weder ihr Team noch die Jugendarbeit in Red Hook unterstützt. Er möchte in der Siedlung einen Nike-Boykott organisieren. Carl ist dagegen. Er will weiter mit Nike verhandeln, denn er sieht darin ihre einzige Chance, zu Geld zu kommen.
But Nike has never put a gun to nobody's head. Black.
Marketing kann aber wie eine Waffe sein. Werbung bringt Schwarze auf die verrücktesten Ideen.
That's your fault as a black man. If you want to go down and spend $100,
I don't do that, and you know I don't do that. This is my point.
So speak to your people and tell them not to do that.
All right, this is where it's starting. This is where it's starting. It's starting between us.
Fast alle tragen teure Schuhe. Manche haben $150 gekostet. Winston trägt ein Paar für fast $450, wie er stolz erzählt. Er arbeitet als Hauswart in einer Schule.
Listen, if he feels his way inside his heart, why you not sitting down?
Warum organisierst du nicht mit den 10.000 Leuten in unseren Blogs einen Boykott, statt immer nur über Nike zu lästern?
It ain't about Nike, it's about your black people. That's
exactly.
Es geht nicht um Nike, sondern um uns.
The problem ain't Nike.
Wir unterstützen Nike.
Wenn wir sie boykottieren würden, kämen sie angekrochen.
Die haben dir das Hirn gewaschen.
Ihr Marketing ist gut, deshalb magst du sie.
Marketing is good, that's why you like it.
Ja, das war eine Version des Radio-Features der Kinodoku Sneaker Stories. wo untertitelt wurde, wo synchronisiert wurde. Die Kinodoku ist ohne Kommentar. Mhm. Rudi, also ich glaube, es ist recht eindeutig.
Ja, schon. Aber ich denke mal, man könnte das wirklich als Waffe gegen Nike einsetzen, wenn das sozusagen allgemein bekannt ist, wie da die Dinge gelaufen sind, ja, dass erst sozusagen mal die Arbeitsplätze durch billige Produktion abgeschafft wurden, um dann sozusagen den Jugendlichen pseudomäßig die Chance zu geben, da rauszukommen, was völlig absurd ist, dann könnte man ja sagen, okay Leute, also entweder machen wir das jetzt wirklich auf breiter Basis populär oder ihr kümmert euch darum, dass den Leuten wirklich geholfen wird und steckt also zumindest einen größeren Teil eurer Profite wirklich in Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Ne? Das wäre vielleicht ein ganz guter strategischer Ansatz.
Ja, es gab so Aktionen, auch sehr medienwirksame Aktionen, so um Ende 90er, 97 kann ich mich erinnern, vom Nike Town zum Beispiel in New York, da gab es unglaubliches Medienecho und Nikes Profit ist auch sofort in den Keller gerasselt. Da haben Schulkinder aus dem Project, die sind wirklich mit gelben Schulbussen vorgefahren und zwar zur besten Sendezeit um 5 Uhr abends im Stau quasi vor Nike Town auf der 57. Straße, haben Müllsäcke voller alte Nike-Schuhe vor die Tür geschmissen, die sie in ihren Wohngegenden eingesammelt haben und haben wirklich so die 12-Jährigen haben skandiert, no more Nike. Das kommt im Film ganz kurz im Hintergrund so vor. No more, oder we made you, we break you, sagen sie, die 12-Jährigen.
Ist den Leuten auch bewusst, dass die Produktion eigentlich so irrsinnig wenig kostet und die einen Großteil nur für die Marke bezahlen?
Genau, aber das war 97 und dann kam diese ganze Geschichte, das heißt CSR, Corporate Social Responsibility, ich weiß nicht, wie bekannt das in Österreich ist, das ist, wenn sich diese Marken dann so ein heiliges Image geben und Nike hat es echt geschafft, ja, so zu tun, also und diese ganzen Arbeitsverhältnisse in Vietnam, Indonesien und so weiter total okay sind, sie da super Löhne zahlen und so und sie haben es echt geschafft, sich quasi ihren Act wieder zu reinigen. Und diese ganzen Demonstrationen, die ja wirklich, diese ganze Anti-Sweatshop-Geschichte, die ist völlig eingeschlafen darüber.
Wie sieht es denn dann mit Alternativen aus? Es kommt auch in der Doku vor, es gibt so Alternativfirmen, die sehr billig die Schuhe anbieten. Starberries heißt, glaube ich, eine Marke. Ja. Mhm. Inwieweit hat das irgendeine Chance am Sportplatz in Brooklyn?
Ja, ich meine, das sind halt immer so, Starberries ist eine interessante Marke, weil das ist der Stefan Marbury, ein sehr guter Spieler, auch aus Brooklyn. Mhm. Und der hat einfach gesagt, okay, das kotzt mich jetzt alles an, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich bringe jetzt meine eigene Marke raus und die kosten $14. Und die Leute, die natürlich Stefan Marbury kennen, auch die Kids in Red Hook, waren irrsinnig heiß drauf, weil sie gewusst haben, boah, der ist wirklich ein unglaublich anerkannter Spieler von den New York Knicks. Ist er noch bei den Knicks, Chris? Ich weiß gar nicht. Aber jedenfalls geht das dann auch in einem kleinen Rahmen, ja? Aber das ist nicht etwas, was sich mit sowas wie dem Nike-Werbebudget, das Nike-Werbebudget ist, ach, ich bin so schlecht mit Zahlen, aber ich glaube, es ist dreimal größer wie das Bruttoinlandsprodukt von Ghana. Ja? Also, und damit kann einfach niemand mit. Das ist es. Auch Puma, Adidas, Reebok sind alle verloren neben Nike. Nike ist einfach der Shit, ja? Wie sie in Red Hook sagen. Das ist das heiße Teil. Und das ist einfach eine unglaublich kluge, raffinierte und ausgefuchste und sehr teure Marketingkampagne. Ganz einfach.
Ich finde es super, dass wir darüber reden und dass es wieder ein paar hunderttausend Leute hoffentlich hören.
Ja, und den Film anschauen.
Es sind viele kleine Schritte und ich finde es toll, dass ihr die Sendung dazu macht und das ein bisschen unter die Leute bringt, dass sie es wissen. Danke vielmals.
Okay. Ja, dir auch vielen Dank fürs Anrufen. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao, Rudi. Wir gehen mit Musik weiter. Aus der Doku Sneaker Stories. Was ist da jetzt als nächstes?
Einer von den Basketballspielern dort ist auch ein Rapper, der heißt Stashio. Und ist ein guter Freund von unserem Hauptprotagonisten dort, dem Carl Sanders, auch einem Point Guard, der nur 1,70 groß ist. Und der Stashio hat einen ganz tollen Song gemacht, der heißt Red Hook, also Born and Raised in Red Hook. Und da gibt es auch eine Live-Version im Film davon, aber hier ist die Mono übrigens aufgenommene Version, Stashio.
In Red Hook, Brooklyn, one of the poorest, most dangerous sections of New York, where jobs are scarce and drugs and crime are rampant. In Red Hook, Brooklyn, Red Hook, Brooklyn, where I was born and raised. In the PJs is where I spend most of my days. Red Hook, Brooklyn, where I was born and raised. In the PJs is where I spend most of my days. Red Hook, Brooklyn, where I was born and raised. In the PJs is where I spend most of my days. Red Hook, Brooklyn, where I was born and raised. In the PJs is where I spend most of my days. Let's take it back to Stash swinging on the monkey bars. Famous drug dealers in their jeeps and cars. Just killed them on 31s, knocking birds off. Nickels the size of 20s, they was coming for it. Every night they went to war like they was trained for it. Popping hammers off until they kill something. Red Hook, Red Hook, that's where I'm from. That's the south side of Brooklyn by the water door. Coke builders, crack builders, looking stars and all. Look at them fiends leaning off that diesel roar. Pimps, hoes, pushers all out for the score. Little kids all open off of things they saw.
Red Hook im Süden von Brooklyn. Am Wasser unten, da komm ich her. Nichts als Crackhäuser und Schnapsläden, Junkies, zugedröhnt mit Heroin. Zuhälter, Huren, Dealer. Nur auf ihr Geschäft aus.
Ja, wir haben jetzt gerade auch gehört, vorher bei einer kurzen Szene aus Sneaker Stories, wie in New York es durchaus kritische Stimmen unter den Basketballspielern auch gibt, auch wenn die eher vereinzelt sind wahrscheinlich, die das sehr kritisieren, dass man großen Firmen hunderte Dollar pro Schuhpaar zahlt und dass gleichzeitig die Aufstiegschancen quasi null sind. Jetzt, mich würde irgendwie interessieren, wie war das damals, zumindest die vor 2 Jahren hast du ja sehr intensiv, Chris, in Wien gespielt, Basketballplatz am Gürtel in Margareten. Wie war eigentlich da? Hat es da auch kritische Stimmen gegeben zu diesem Schuh, der doch nicht, weil wenn Leute glauben, dass sie doch höher springen, also ein bisschen springen wie Michael Jordan wegen des Schuhs, dann ist da schon eine Marketingstrategie, die sehr tief auch in die Gedanken reingegangen ist, der Spieler. Hat es da auch Kritik dazu gegeben am Sportplatz?
Hier in Wien eher nicht, nein. Ich glaube, hier ist es nicht so schlimm, dass die Leute sich den Schuh nicht leisten können. Mhm. Wenn es ein Schuh wäre, nehmen wir an, ein Schuh kostet 1000 Euro und mein Papa verdient 800, dann denken wir auch, boah, so ein scheiß Schuh, den kann man nie leisten.
Aber so arg ist es dann hier nicht?
So arg ist es hier nicht, nein. Also
ja, Schuhe, aber bei 140 schon ganz schön eine harte.
Wenn du 140 verdienen würdest, ja, wäre es noch schlimmer, oder? Ja.
Aber trotzdem ist 140 Euro irrsinnig viel für die Kids am Margaretengürtel, oder?
Ja, ja.
Also die Jüngeren jetzt, so die 16-, 17-Jährigen, nicht die, die dann schon was verdienen vielleicht.
Klar, die suchen sich Hobbys und finanzieren sich das irgendwie.
Es hat dann bei dir den Wendepunkt gegeben, zuerst die Faszination, du hast vorher erzählt, bis zu, ich schmeiß die Schule, damit ich da was werde. Und dann hat es da aber doch einen Wendepunkt gegeben. Was war da?
Ja, als 16-Jähriger habe ich gesehen, dass die Leute sich echt verändern. Es ist nicht mehr so, dass das einfach nur wie in L.A. oder anderen Ländern, Ländern, Städten, sage ich, wirklich nur dort die Gangster quasi sind, sondern es ist rübergeschwappt. Ich habe voll gemerkt, dass Jugendliche in meinem Alter sich wichtig gemacht haben mit Verbrechen, stolz drauf waren und es wirklich immer schlimmer geworden ist. Das heißt, der Basketballplatz war nicht mehr so ein, wie soll ich sagen, gaudi Spiel- und Spaßplatz, sondern da sind echt nur noch gefährliche Leute vorbeikommen und haben gesagt, hey, was ist, schaust du deppert, haben gestänkert.
Waren das auch Basketballspieler? Also wie weit
auch, war's? Aber nicht nur. Es waren auch Leute, die nichts mit Basketball zu tun gehabt haben, aber sich mit den Leuten verstanden haben und Gemeinsamkeiten gefunden haben. Jeglicher Art. Ich möchte nicht näher ins Detail gehen.
Das heißt, da hat sich so eine bestimmte Hip-Hop-Kultur verwoben mit Basketballspiel vor Ort und auch einfach ja, arbeitslosen Jugendlichen, die einfach aus benachteiligten Schichten kommen.
Ja, genau. Also ich glaube, Filme haben die Jugendlichen sehr beeinflusst. Menace to Society, sehr brutaler Film. Und die Jugendlichen machen einfach, die ahmen einfach nach. Sie sehen irgendeinen, boah, der zuckt mit der Schulter so und die anderen scheißen sich deswegen an und die wollen dann auch so sein. Und wieso haben sie Angst vor ihm? Weil er eine Puffung stecken hat oder sonst irgendwas.
Ja.
Und ja, ist klar, dann besorgt man sich halt sowas.
Weil du bist ja für ganz was anderes gestanden, so habe ich es zumindest in der Doku gesehen. Du bist der, der dort auch mal einen Griller aufgestellt hat und mitten am Gürtel gegrillt hat, Hamburger gemacht hat. Also für dich war da schon auch immer auch gute Laune, kam mir vor.
Ja, ist es auch. Also ich war nie so verbissen wie der Adrian zum Beispiel, dass ich 20 Stunden trainiert habe und 4 Stunden geschlafen habe. Um ja irgendwann einmal, ich weiß nicht, vielleicht in die NBA zu kommen. Es war halt ein Traum, aber ich war nicht so, wie soll ich sagen, stark. Das wäre auch das falsche Wort, aber so verbissen. Mhm. Deshalb bin ich eher die lockere Schiene gegangen. Mhm. Spaß haben beim Spielen, überhaupt das Leben genießen, Harmonie finden, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Aber doch auch recht konsequent, weil die Schule hast dann auch geschmissen für diese Basketball, für diesen Basketball-Karrierentraum.
Stimmt, ja. Ja, man muss sich halt entscheiden. Man kann nicht in 10 verschiedene Richtungen gehen. Mhm. Man muss sich für eine Richtung entscheiden. Man kann zwar 3-4 Sachen kombinieren, aber sie müssen in dieselbe Richtung führen. Mhm. Und es geht natürlich, dass man in die Schule geht und Basketball spielt, aber es geht nicht, dass man in die Schule geht, cool ist, viele Mädchen kennenlernen will, fortgehen will und. Ja. Also das war dann eher das Problem. Also es wäre wahrscheinlich auch gegangen, dann wäre ich aber nicht ich, dann wäre ich ein anderer Mensch gewesen oder geworden.
Wie ist es dann weitergegangen? Wie war das für dich, dort wegzugehen, nicht mehr auf den Platz zu gehen? Hat sich das so langsam oder war es schwierig oder war das ein Schnitt, wo es damit gesagt hast?
Bei mir war es ein Schnitt, weil ich wirklich gesehen habe, mit den Leuten möchte ich nicht mehr zu tun haben. Mhm. Ist dann auch einiges passiert. Die damaligen Freunde von mir haben einiges erlebt, was ich zum Glück nicht erlebt habe. Mhm. Ja, da bin ich eigentlich glücklich drüber, dass ich da weggegangen bin. Und wenn mit der Zeit dann halt wieder zum Basketball kommen,
legen den Sport Spaß. Noch?
Aber dort nicht mehr.
Hobbymäßig.
So. Hobbymäßig, ja. Mhm. Also dort, wo ich angefangen habe, dort gehe ich nicht mehr hin, weil da halt einige Sachen passiert sind, die würde ich am liebsten ausblenden.
Wenn du dort mit der U-Bahn vorbeifährst und diesen Platz siehst, was denkst du dir, was geht dir da durch den Kopf?
Also der erste Park, dort wo ich angefangen habe zu spielen, dort fährt keine U-Bahn. Da komme ich auch nicht so oft hin. Da, wo ich jetzt immer gespielt habe und jetzt nächste Saison wieder spielen werde, Vorsatz fürs neue Jahr, da kriegt man halt wieder Lust, den Ball in die Hand zu nehmen, Sprungkrafttraining zu machen, ein bisschen laufen zu gehen, dribbeln und wirklich spielen zu gehen. Das packt einen. Ich glaube, das ist in einem drin im Körper.
Und jetzt danach dann zu sagen, hey, jetzt passt mir Ausbildung wieder ins Paket, wie ist das gekommen? Weil du bist jetzt in der Abendschule.
Ja, allgemein Wissen würde ich sagen. Mich hat einfach interessiert, in welcher Epoche ein Gebäude errichtet wurde oder warum jetzt und wieso jetzt der Erste oder Zweite Weltkrieg begonnen hat oder sonst alles Mögliche. Das hat mir alles gefehlt. Mhm. Habe ich nicht gehabt. Klar, Dokus im Fernsehen und so, aber die normale AHS hat mir halt gefehlt.
Was hat Bildung für einen Stellenwert am Basketballplatz unter den Spielern, mit die ja dann die wichtigsten Freunde sind für die Zeit?
Ein geringen, würde ich sagen. Also es ist wurscht, ob du jetzt die Wurzel von 9 weißt oder nicht. Es ist nur wichtig, dass du einen Punkt machst.
Ja, ist ja am Basketballplatz auch die wichtigere Geschichte.
Genau, und da muss man halt Spaß haben. Man muss verarschen können. Mhm. Und man muss es auch einstecken können. Das heißt, wenn es mal Tage gibt, wo die Leute sich über einen lustig machen, dann muss man es akzeptieren und sagen, ja, okay, aber dafür bist morgen du dran oder so. Also, es bildet sich halt eine Freundschaft. Zwar eine komische, könnte man sagen, aber es ist schon etwas da.
Spielen wir wieder ein bisschen Musik. Wer ist denn von euch dran jetzt? Katharina oder Chris, wer ist?
Na, ich glaube, der Chris.
Ja, dann lass ich mal den Warren G featuring Nate Dogg mit Regulate.
Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.
Regulators! Mount up!
It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone.
Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you skirts know what's up with 213.
So I hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck.
Since these girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix.
I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking more than 12. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next?
They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight pound for pound. They want to come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down.
They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town.
If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate.
16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb.
Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G.
Just like I thought, they were in the same spot, in need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them dames was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel.
To a whole new era, G-Funk, step to this, I dare ya, funk, on a whole new level,
the rhythm is the bass, whoa, and the bass is the treble,
chords, strings, we brings, melody, G-Funk,
where rhythm is life, and life is rhythm, if you know like I know, you don't wanna step to this, it's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you're high like every day. And if your ass is a buster, 213 will regulate.
Ja, Sneaker Stories heißt der Film, die Doku, die ab nächster Woche im Kino in Wien auf alle Fälle mal zu sehen ist, von der Katharina Weingartner. Sie hat in New York, in Wien, aber eben auch in Ghana. Wo war das in Ghana? Am Basketballplatz?
Accra. In Accra, also in einem Stadtteil, der heißt Nima, in der Hauptstadt Accra.
Dort hast du auch gedreht, hast die jungen Leute, die dort für Basketball alles geben, Stars werden wollen, dem gleichen Fetisch auch nachlaufen, als in New York oder in Wien gedreht. Hören wir doch da mal kurz rein.
Die Burg ist echt übel. Die Weißen haben unsere Vorfahren nicht gut behandelt.
Wir konnten nichts dagegen tun. Die Weißen haben die Macht und wir müssen tun, was sie uns sagen.
Mir ist kalt hier bei der Burg und es stinkt.
Stell dir vor, du wärst als Sklave in der Burg und du liegst da drinnen neben 13 Toten.
Sie überlegen, ob die Vorfahren des Nike-Stars Allen Iverson damals wohl auch durch die Burg vom Elmina mussten.
Viele Amerikaner sind aus Ghana. Vielleicht ist Iverson sogar mit uns verwandt.
Die sind alle im Ausland. Die haben ein gutes Leben. Wenn meine Chance kommt, dann gehe ich auch nach Amerika. Und ich möchte der erste Ghanaer in der NBA sein und für mein Land alle besiegen.
Hier immer geradeaus kommst du direkt nach New York.
Okay, ich fahre jetzt gleich.
Wie willst du denn dort hinüberkommen?
Mit dem Boot. Und wenn ich in New York bin, schlage ich mich mit Iverson herum. Dann ist alles klar. Aber ich werde nicht für Nike spielen. Ich suche mir ein Underground-Team.
Ja, das sind zwei junge Ghanesen, die am Strand, am Meer sitzen und über Basketball und ihre Träume reden, es in Amerika zu schaffen, der Bursche auf alle Fälle. Und hinter ihnen ist eine Burg, das haben wir vorher vergessen zu erklären, seine ganz bestimmte Burg, Katharina.
Ja, das ist Elmina Castle und auf der ganzen sogenannten Goldküste von Ghana sind diese Sklavenburg immer noch sehr gut erhalten. Und es ist ein ganz unheimliches Gebäude. Durch dieses Gebäude ist ein Drittel aller Sklaven, wenn ich mich richtig erinnere, verschifft worden, also nach Amerika. Und die zwei sitzen dort und haben dieses Gespräch auch wiederum einfach geführt. Also wir waren bei einer Führung in der Burg und danach habe ich einfach gesagt, sie sollen einfach drüber reden, was sie da jetzt halt erlebt haben und so. Und dann haben sie angefangen mit, hey, da drüben ist New York. Und haben quasi gesagt, hey, der Allen Iverson hat ein Glück gehabt, der ist sicher aus Ghana. Also die können das auch wirklich sagen. Die teilen die Sportler immer ein nach Nigerianer, Ghana und so weiter. Eher kleinere Spieler sind immer die aus Ghana, die größeren sind die Nigerianer und so. Und dass der Allen Iverson Glück gehabt hat, weil er quasi, weil seine Familie verschleppt wurde und sie hocken noch immer da. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was die gesprochen haben, bis ich im Schneideraum gesessen bin und mir jemand übersetzt hat, was die geredet haben. Ich war völlig baff, ja, dass die das wirklich so denken. Und gleichzeitig sagen sie, diese Burg, die hat sie, die bedrückt sie und das ist eben halt, die Weißen haben die Macht und sie müssen tun, was sie sagen. Und dann zum Schluss, was ich auch so faszinierend finde, dass der Aziz, der eben auch so ein unglaublich engagierter Spieler ist, dass der sagt, hey, aber wenn ich in New York bin, spiele ich nicht für Nike, da spiele ich für ein Underground-Team.
Ist dieses Bewusstsein dort stärker ausgeprägt, was mit den Marken wirklich läuft, was für eine Ausbeutung auch passiert? War nicht mein Eindruck.
Nein, ich meine, es ist ja ganz klar, ja, also das Land findet ja gerade erst den Anschluss an diese ganzen Konsumideen und Träume und Konzepte. Es gibt ja diese ganze Information eigentlich auch mehr oder weniger nur über das Internet und vielleicht halt über das Fernsehen. Aber es gibt ja von einer Firma wie Nike ja überhaupt kein Interesse in Ghana irgendwas zu machen. Die Jugendlichen holen sich die Information selbst, haben sie jetzt. Ja. Und ich meine, ein Nike-Schuh kostet dort einen Monatslohn. Und ist sowas Unerreichbares. Mhm. Selbst die gebrauchten Schuhe sind noch sehr teuer.
Und Ihr Traum, dort etwas zu werden, ist unmöglich in Ghana als Basketballprofi. Und die wollen dann, versuchen dann sogar mit Booten, und spätestens jetzt wird es eine tödliche Gefahr, mit Booten nach Europa oder Amerika gelangen, um Basketballstars zu werden. Und das überleben einige auch nicht. Einer ist, glaube ich, zurückgekehrt, während du gedreht hast, der
also einer
hat versucht, mit dem Boot, ich glaube, nach Europa aber zu gehen.
Genau, also der Curfee, das ist einer von den Nima Flames. Die Nima Flames sind dieses Team, das wir dort gedreht haben. Der ist während der Dreharbeiten, niemand hat gewusst, dass er es überhaupt probiert hat. Und der ist während der Dreharbeiten dann plötzlich, hat es geheißen, der Curfee ist zurück und er ist im Knie verletzt und er hat es irgendwie nach Hause geschafft. Das Boot, in dem er eben weg wollte, ist gekentert. Es war ein komplizierter Weg über Neuguinea. Also er wollte eigentlich nach Italien und von Italien dann nach Amerika. Völlig absurde Idee. Ja. Ich meine, er ist auch schon ein älterer Spieler gewesen, so 26. Ein sehr, sehr guter Spieler. Aber er hat gesagt, er hat einfach keine Chance, weder mit Basketball noch mit sonst irgendwas. Und er muss weg. Und dann hat er als einziger das überlebt. Na, zwei haben es, glaube ich, überlebt von, ich glaube, 100 Leuten. Unglaublichen Schock gehabt. Und wie er uns die Geschichte dann erzählt hat, hat er am Schluss wieder gesagt, Aber ich werde es wieder probieren. Meine Mutter wird einen Weg finden, dass ich hier rauskomme. Mhm. Und das haben wir dann im Film, obwohl er nicht jetzt unser Hauptprotagonist war, aber das haben wir natürlich dann einarbeiten müssen, weil das einfach gerade passiert ist. Und ich wollte noch was zu Ghana sagen, also weil der Chris vorher so ganz eindringlich erzählt hat von diesem Käfig und auch was dazu passiert in dieser Gemeinschaft. Mhm. Was für mich so, also ein ursprüngliches Konzept von dem Film war, auch zu schauen, was passiert hier so mit den Geschlechterrollen. Weil mir auch so unglaublich aufgefallen ist, dass es in Wien so eine ganz rein männliche, ein wirklich
ein männliches Gesellschaft ist. Es war in New York ein bisschen mehr und am meisten Frauen, genau, hat man dann in Ghana gesehen, ja, beim Spiel.
Ja, naja, die Idee war eigentlich, also in Wien dieser abgeschlossene Macho-Käfig, Entschuldigung, aber so ist es halt mal, da spielt einfach keine Frau, da ist keine Frau. Frauen gehen vorbei, denen wird nachgepfiffen hin und wieder. Stimmt?
Also ich nicht.
Und dann in New York ist das schon viel mehr in so einfach in die Gesellschaft eingebunden und da spielen auch Mädchen manchmal. Es gibt auch Mädchen dort, die College-Stipendien bekommen. Es gibt auch die WNBA, die Frauen-Basketball-Liga. Und es gibt auch eben die Möglichkeit, es quasi dann über ein Stipendium rauszuschaffen. Aber in der Regel treten die Mädels dort auch im Film als quasi Tänzerinnen, Unterhalterinnen und so weiter auf. Aber sie sind präsent und sie schauen zu und das ist so ein bisschen ein Flirt halt am Laufen, also die Jungs schauen den Mädeln zu und die Mädels schauen dann den Jungs zu und so. Und es ist aber so Basketball ist eine Sache, die quasi die ganze Familie betrifft. Ja? Da machen alle mit irgendwie. Die Mamis bringen dann Grillen halt, so wie der Chris bei uns am Margaretengürtel und so. Und das spürt man dann in dem New York-Teil irrsinnig. Das ist nicht etwas so Abgeschlossenes wie hier in Wien. Und in Ghana ist es überhaupt so geplant gewesen, da hatten wir eine ganz tolle Protagonistin. Ich wollte ja, dass sich das steigert und am Schluss dann eine Frau quasi am Korb steht. Und die ist eine ganz tolle Spielerin gewesen, auch eine unglaublich artikulierte junge Frau. Und die ist uns 3 Wochen vor unserem Dreh vom Militär abengagiert worden und durfte in der Zeit, in der wir dort waren, da war sie in einer Art Quarantäne und durfte nicht mal mit uns kommunizieren. Wir konnten nicht mal mit ihr telefonieren. Das war so richtig Pech. Es hat mein ganzes Konzept durcheinander geworfen, weil ich ja eigentlich auch, weil mir so, also mein feministischer Hintergrund sehr wichtig ist und ich wollte unbedingt in diese sehr männlich besetzte Domäne auch eben das weibliche Element einbringen, ist mir halt in Ghana dann quasi durch die Lappen gegangen.
Wisst ihr, ist das zurück in Österreich, in den Basketballvereinen dann möglicherweise schon mit mehr Frauenanteilen?
Also ich glaube, Basketball ist ein sehr männlicher Sport in Österreich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da gibt es eher Handball oder sowas, natürlich Volleyball. Basketball ist...
Selten, kaum.
Ja.
In den Schulen wird, glaube ich, Basketball gespielt, aber im Verein?
Von den Mädchen wenig, ja, was ich weiß.
Kaum, ja.
Das ist in Amerika auch gerade erst mehr so am Kommen, auch dass die WNBA-Spielerinnen dann Verträge bekommen und so und auch wirklich gut bezahlt werden und auch Stars werden. Und in Ghana sind Frauen überhaupt irrsinnig beteiligt an allen öffentlichen Bereichen, also weil in Ghana gibt es sehr starke matriarchale Strukturen, so von früher her. Und
also auch am Basketballplatz.
Auch am Basketballplatz, ja. Spielerinnen. Und der Trainer, der Coach, der dieses Team trainiert, der fördert auch Frauen irrsinnig. Und es gibt eine unglaublich schöne so Gleichberechtigung da zwischen den Geschlechtern. Das hat mir alles sehr imponiert.
Aber ist dann bei den Frauen gleich auch der Sneaker-Fetisch ausgeprägt oder ist da vielleicht ein bisschen mehr Distanz dazu?
Da gab es eben die Ajara, die wir gerade vorher am Meer da gehört haben, wie sie mit dem Aziz spricht, hat mir mal erzählt, einer der Gründe, warum sie unbedingt Basketball spielen wollte, war, dass man die Klamotten auch auf der Straße tragen, dass das eben coole Klamotten sind, während sie Fußball, was ja eigentlich noch viel populärer ist in Ghana, diese Fußballdressen, die kannst du überhaupt nicht tragen, was willst du damit anfangen? Das war so eine ihrer Begründungen, wie sie gefragt hat, warum sie Basketball sich ausgesucht hat.
Sehr gut, sehr gut. Wir spielen jetzt noch einmal Musik, bevor wir noch in eine kurze Schlussrunde kommen. Wer von euch beiden hat denn jetzt wieder was zum Hören?
Ich habe erstmal einen Geburtstagsgruß an Christian Havel. Das Lied Doch nicht.
Ah, das kommt erst später, höre ich gerade.
Mhm. Ah ja, naja, wir wollten ja. Musik? Ha, ich bin dran. Okay. Wir wollten Nascana eine Nummer spielen. Also, das ist eben, weil ich gerade auch über Frauen gesprochen habe, eine irrsinnig interessante Band, Ladies Affairs, zwei Rapperinnen. Und die haben extra für unseren Film einen ganz tollen Song geschrieben, den wir jetzt hören. Der heißt Abani.
White is the food, the food we take. They want to talk to say, without life, we know we'll feel fly away. Oh Lord, yeah. White is the food, the food we take. They want to talk to say, without life, we know we'll feel fly away.
Fair mit Abani aus Ghana ist diese Gruppe und Katharina, in der Doku gibt es auch Untertitel für die Musik, das war auch bewusst ausgewählt vom Text her.
Ja, das ist sind zwei Frauen aus Nima, eben aus diesem sehr armen nördlichen Viertel von Accra und die haben diesen Song innerhalb von einem Tag für unseren Film geschrieben, nur nachdem ich ihnen kurz erzählt habe, was wir da so machen wollen und ich war völlig weggeblasen, auch wiederum über, also wie politisiert diese Menschen dort sind und wie die genau wissen, was los ist. Also die hat jetzt gesungen, ich weiß nicht, inwieweit man es verstanden hat. Der eine Teil war eh ganz schön im Englisch. Also sie singt so, they wanna tell us without Nike we can't fly away. Die Übersetzung ist ungefähr dann so, wieso verkaufen uns diese Leute für dumm? Sie wollen uns weismachen, dass wir ohne Nike nicht davonfliegen können. Und dann alle hier kämpfen ums Überleben und sind die Schuhe der Weißen in der Stadt. Und wer sie nicht trägt, gilt als Verlierer. Mhm. Und dann singen sie noch über die Ajara, diese eine Spielerin, und sagen, die Ajara, die wird weggehen, die wird den Weg machen. Und dann wird sie zurückkommen und wird sie für uns selber Schuhe machen. Mhm. Und das war so ein Höhepunkt für mich im Rahmen dieser Dreharbeiten, einfach diese zwei Frauen zu treffen. Und ja.
Chris, du hast in Wien jahrelang intensiv da am Margaretengürtel gespielt, Basketball. Mhm. Hast du noch Kontakt zu den Spielern von vor 2 Jahren? Weißt du, was aus denen geworden ist?
Ja, manche spielen in Vereinen, möglicherweise sogar Bundesliga. Kontakt habe ich keinen mehr so richtig, weil Schule geht vor und einen Job habe ich halt auch. Das heißt, das sind schon 50 Stunden und Basketball wird dann auch noch 10, 20 Stunden einnehmen. Also geht sich das kaum aus.
Mhm. Aber war für dich, glaube ich, eine sehr ambivalente Zeit. Einerseits sehr spannend und du hast ja auch gute Laune dort gemacht, aber andererseits dann doch auch ein gewisser Abstand. Du hast mir gestern im Vorgespräch gesagt, irgendwie auch so einerseits Freude, aber dann doch, passt auf mit dem Basketball, das ruiniert euer Leben.
Ja, es kommt darauf an, wie intensiv man es.
Eine Art von Basketball, eine bestimmte genau. Art des.
Es kommt darauf an, in welchem Freundeskreis und was man da macht.
Ja, was sind so deine Pläne jetzt nach der Deutsch-Matura? Kommt schon die nächste, oder?
Genau, ja.
In der Abendschule geht das einiges, ja zack, zack.
Ja, ja, lernen, lernen, lernen.
Grillparzer statt Basketball.
So ist es, ja.
Ja, vielen Dank, mein Lieben, dass ihr ins Jugendzimmer gekommen seid. Chris,
ich danke.
Und Katharina Weingartner, deine Doku Sneaker Stories über Basketballschuhe, über Basketballspieler, über den Fetisch, über die Träume, auch über die Ausbeutungsverhältnisse, dokumentiert in Ghana, in den USA und in Wien. Startet am nächster Woche österreichweit.
Ja, am Freitag erstmal in Wien im Top-Kino und dann auch im Laufe vom Jänner und Februar in Dornbirn am Spielboden, in Linz und in Graz, so viel ich bis jetzt weiß. Aber es können ja noch Kinos anrufen, wenn sie das interessant gefunden haben.
Wenn es euch interessiert, eine sehr spannende Doku auf fm4orf.at. Im Tagesprogramm seht ihr auch einen Link zu Sneaker Stories. Ich habe dich vorher unterbrochen, Chris. Bevor wir jetzt den Salon Helga nächste Sendung spielen, gibt es noch Geburtstagsgrüße und eine Platte, die du zum Schluss noch spielst.
Genau, ein Geburtstagsgruß an Christian Havel. Da spiele ich halt aus seinem Album Gazelle Groove den Song Gazelle Groove.